Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen zum Premium Leaders Podcast. Ich bin Mario Schmidt und nehme mir sinnbildlich mal eine Gießkanne, denn diese fördert mit ihrem Wasser ja maßgeblich das Wachstum von Pflanzen. Und diesen bildlichen Vergleich nehme ich, weil unternehmerisches Wachstum als handwerklich gestaltbarer Prozess heute auch unser Podcast-Thema ist. Mein Gast dazu ist jemand, der seit über 25 Jahren Startups, Scale-Ups und etablierte Unternehmen dabei begleitet, gesund zu skalieren. Heute geht's also aufwärts mit Dr. Axel Jokwar. Hallo lieber Axel.
Mario, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
Axel, ich durfte dich schon beim größten Pitch auf der Megabühne in der Lanxess Arena in Köln anmoderieren und dich live on stage erleben und bin eingestiegen mit der Frage ans Publikum, wer will über sich hinauswachsen? Gekoppelt mit dem Tipp, dafür braucht ihr einen Experten an eurer Seite und das bist du, lieber Axel. Warum braucht man einen externen Berater, einen Experten an der Seite, obwohl doch jeder über sich hinauswachsen will?
Das ist eine gute Frage. Wir wachsen alle, wir wollen alle wachsen. Also wir wachsen als Menschen und wir wollen als Unternehmen natürlich wachsen. Und interessanterweise gibt es in beiden Fällen, sowohl als Mensch als auch Unternehmen, immer typische Herausforderungen auf dem Weg des Wachstums. Diese Herausforderungen sind größtenteils bekannt und doch scheitern viele an diesen oder tun sich unglaublich weh daran. Mein Vortrag, auf den du da anspielst, der ging ja, hatte ja den schönen Titel Wachstum ist geil, bis es weh tut. Und ja, aus meiner Erfahrung heraus, Wachstum tut immer weh. Wachstum tut weh als Mensch. Also beispielsweise, du kommst in die Pubertät und dann hast du das erste Mal Liebeskummer. Und das wird wehtun, obwohl jeder weiß, dass das kommen wird und dass das eine Herausforderung in deinem Leben sein wird. Und wenn du aber ein bisschen sensibilisiert wirst auf dieses Thema und vielleicht auch besser vorbereitet, dann wirst du wenigstens nicht komplett daran zerbrechen. Und das ist so ein bisschen auch das Thema, was ich bei Unternehmen beobachtet habe. Du brauchst jemanden, der dich gut darauf vorbereitet, dich sensibilisiert für das, was kommt, für die Schmerzen, die kommen, dass du die auch richtig deutest und dass du dann auch gleich die Rezepte kennst, wie du aus diesen Fallen, aus diesen Fettnäpfchen, aus dieser schmerzhaften Situation wieder rauskommst.
Ja, und dieses Growth Pain auf Deutsch, der Wachstumsschmerz, der zweigängige Bedeutung, eine medizinische, wie du schon sagtest, bei Kindern und eine betriebswirtschaftliche bei wachsenden Organisationen. Was hat denn dieses Growth Pain mit dir und deiner beruflichen Laufbahn zu tun?
Ich habe quasi von Anfang an sehr viele Schmerzen erlebt, sehr viele Schmerzen durchlebt und auch überlebt. In unterschiedlichsten Konstellationen als Unternehmer, als Gründer, als Investor, im Management und habe ein Stück weit es war 2015, als ich das erste Mal mich mit dem Thema dann intensiv beschäftigt habe, was ist denn da eigentlich als Muster erkennbar? Also gibt es Muster, die sich durchziehen? Die ganzen Erlebnisse, die ich hatte, die ganzen Herausforderungen, die ich gesehen, begleitet, gelöst habe, sind die denn jetzt nur mir so passiert und nur den paar Unternehmen, bei denen ich tätig war, sondern oder ist es so, dass das tatsächlich sehr übertragbar ist, sehr allgemein, also Muster, die immer wieder überall auftauchen. Und ich habe dann auch sehr viel in der Beratung danach gearbeitet und an der Hochschule und habe festgestellt, oh ja, das sind Muster. Die lassen sich ganz klar erkennen, das sind Muster von Schmerzen, die bei bestimmten Situationen, in bestimmten Größenordnungen von Unternehmen immer wieder auftauchen, die man eigentlich auch voraussehen kann. Und wenn man etwas voraussehen kann, dann kann man es auch besser bekämpfen. Also so ein bisschen wie wenn man sensibilisiert auf Symptome, die dein Körper dir zuspielt, reagiert, dann kann man Krankheiten oft schneller erkennen und auch schneller bewältigen.
So, aus dem Sport heraus kenne ich das ja auch, und das hat jeder schon mal erfahren. Also wer ordentlich Sport treibt, der freut sich auf einen Schmerz, und zwar auf den Wachstumsschmerz. Der ist ja nur beim Muskelkater mit dabei. Kann man sich denn auf Schmerzen im Unternehmen vorbereiten? Also ich meine, hier weiß ich es ja, dass es kommen wird. Aber jetzt auf der Grundlage vielleicht sozusagen deiner Literatur, deiner Bücher, dass man sagt, okay, das wird kommen, diesen Schmerz muss ich so und so ertragen. Oder es sind viele Schmerzen auch Überraschungsschmerzen im Unternehmen?
Das ist das Paradox ein bisschen, was du beschreibst. Also auf der einen Seite weiß man, was kommen wird, weil man eben nicht... Also weil es einfach ein Allgemeinposten ist. Es sind Dinge, die passieren jedes Mal. Auf der anderen Seite ist man dann doch wieder überrascht, weil es einen ja irgendwo so im Alltag erwischt. Man kann sich meiner Meinung nach sehr gut darauf vorbereiten, weil es ist ja gleichzeitig auch ein positives Zeichen. Also wenn du in so einen Wachstumsschmerz reinkommst, dann weißt du, okay, jetzt verändert sich etwas gerade, jetzt wächst etwas in die nächste Phase. Gleichzeitig, du musst dann auch recht schnell reagieren, damit du nicht in so eine Phase des permanenten Schmerzes reinkommst. Bei deinem Sportbeispiel wäre es ja so, du hast einen Muskelkater, so, und das beste Rezept gegen Muskelkater ist, du haust noch mehr einen drauf, also gleich wieder ran, so dass du dann irgendwann in eine Phase kommst, wo du dich gar nicht mehr bewegen kannst, und dann musst du erstmal eine Woche Pause machen. Ja, und das solltest du natürlich vermeiden, damit du nicht in diese komplette Schmerzbewegungslosigkeit, in diese Starre reinkommst. Und ich habe viele Unternehmen erlebt, die ignorieren den Schmerz. Ja, das ist nicht so schlimm, das wird sich schon wieder geben und das kriegen wir schon irgendwie hin, und bleiben in ihrem Alltagsgeschäft drin. Und irgendwann ist der Schmerz so groß, dass er sich so wie so eine Welle auftürmt und dann einfach weiteres Wachstum komplett verhindert oder sogar Rückschläge sich daraus ergeben, beziehungsweise ein komplettes Scheitern.
Bleiben wir mal in den körperlichen Schmerzen, also um die bildlichen Vergleiche herzubringen. Du hast ja schon mitbekommen, Einstieg in der Gießkanne, die Sache mit den Kopfschmerzen. Also wenn man sich, ich werfe eine Pille ein, dann sind die Symptome weg, aber vielleicht die Ursache nicht bekämpft. Wie sollte man unternehmerisch herangehen, wenn man sagt, ich habe ja einen unternehmerischen Schmerz und kann den irgendwie ertragen durch Ablenkung, durch Überspielen, aber geh dem Ganzen nicht im Kern auf den Grund. Wie sollte man unternehmerisch herangehen, letztendlich nicht, um sich eine Pille einzuwerfen?
Ich will das versuchen, an einem Beispiel zu erklären. Wir haben immer wieder das Symptom der Langsamkeit. Wir werden immer langsamer. Wir haben jetzt so viele neue Mitarbeiter eingestellt und trotzdem kriegen wir nicht genug auf die Straße. Ist ein, glaube ich, ein Symptom. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, die heute zuhört, wird das genauso wiedergeben können, wird es genauso kennen. Ja. Ich weiß gar nicht, warum wir so langsam sind. Jetzt habe ich schon wieder neue Mitarbeiter eingestellt und wir brauchen noch mehr, aber wir werden irgendwie nicht schneller. So, jetzt kannst du das durch noch mehr Mitarbeiter, das ist die Tablette, lösen, indem du quasi so viel raufhaust, dass es dann scheinbar ein bisschen besser wird. Oder aber du guckst mal hinter die Kulissen und stellst dabei fest, dahinter verbirgt sich ein Führungsproblem. Dahinter verbergen sich Kommunikationsprobleme. Dahinter verbergen sich festgefahrene Prozesse, zu viel Regeln, irgendwelche Strukturen, die kontraproduktiv sind. Und auf die Art und Weise stellst du fest, die Lösung ist nicht die Tablette, sondern die Lösung ist tatsächlich, das Symptom zu erkennen und dort gezielte Maßnahmen zu ergreifen.
Aber es ist ja grundsätzlich auch eine Ursachenforschung. Wo kommt's her? Wie gehst du denn da ganz konkret mit den Unternehmen um, dass die das erkennen und dass die auf den richtigen, ja, Weg geleitet werden, um letztendlich den Schmerz zu erkennen und natürlich auch die Lösung zu finden?
Also ich habe ja die sogenannte Growth Pain Matrix entwickelt, tatsächlich seit 2015 existiert die und ist dann peu à peu immer weiter ergänzt und verfeinert worden, die dir so ein bisschen eine Erkennungshilfe liefert, wo stehe ich gerade, weil die gibt dir die typischen Symptome. So ein bisschen wie in einem medizinischen Fachbuch, ja, wo du sagen kannst, aha, das ist das Symptom. Was steckt in der Phase, in der ich mich gerade befinde, vermutlich dahinter? Und diese Growth Pain Matrix ist aufgebaut einerseits in den spaltenmäßig, in wie viel Mitarbeiter hat dieses Unternehmen gerade, in welcher organisatorischen Phase steckt es also. Und auf der anderen Seite schaue ich mir verschiedene Managementfelder an. Und da findest du sehr schnell das große Bild, also das, was sich dahinter dem Symptom versteckt. Und dann drehst du quasi meine Matrix um und dann heißt die Growth Fix Matrix und dann liefere ich dir das richtige Handwerkszeug. Relativ einfache Dinge, aber sehr, sehr hilfreich, um nicht die Symptome zu bekämpfen, sondern die Ursachen zu bekämpfen. Weil die Symptome sind quasi das, was dich, was du als erstes erkennen solltest, für das du eine Sensibilität entwickeln solltest, um dann herauszukriegen, okay, was versteckt sich dahinter und wie sollte ich das langfristig bekämpfen?
Du sagst gerade, bestimmte Sachen sind recht einfach zu lösen. Aber manchmal kommt ja das Sprichwort, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ist es dein System, was du entwickelt hast, auch so ein Stück weit, um Klarheit zu schaffen, um zu sagen, ach, und dann kommt hin und wieder mal auch die Erkenntnis dieser, aha, bis hin zum Heureka-Effekt, ich hab's. Sprich nochmal aus der Praxis, also du hast ja schon viele Unternehmen da unterstützt.
Ja, tatsächlich ist es so, dass viele die eigentlichen Ursachen insgeheim erahnen, aber nicht wirklich aussprechen. Und dass sie denken, na, bei uns passiert das nicht, ne? Mir passiert das nicht. Bin dafür ja dagegen eigentlich gefeit. Und dann stellen sie aufgrund der Systematik fest, oh, doch, genau das ist es. Und ich weiß ja eigentlich, dass wir besser kommunizieren sollten. Aber im Alltag geht das halt nicht so gut. So, und dann brauchst du an der Stelle einfach einen Sparringspartner oder ein System oder einfache Werkzeuge, die dir dabei helfen, dieses Problemfeld dann auch nachhaltig zu lösen. Und ich bin bewusst eben nicht in ganz komplexe Modelle und viele Theorien dann da reingegangen, sondern ein Teil meines Buches ist einfach auch ganz einfache Fragen, die du dir selber stellen kannst, um rauszukriegen, wo stehe ich gerade. Ganz einfache Fragen, um zu rauszukriegen, habe ich Probleme in diesem Managementfeld. Und ganz einfache Lösungen. Also im Sinne von, probier's mal mit diesem Modell, probier's mal mit diesem Werkzeug, probier's mal mit dieser Technik. Das ist total einfach anzuwenden und zu lernen. Aber es garantiert dir so eine Art von, wie du sagst, Heureka-Effekt. Denn wenn ich allein schon eine Botschaft anders formuliere, kann die schon unglaublich effektiver sein als noch zuvor. Und wenn ich einfach mir nur bewusst werde, immer wieder, was sind die wichtigsten Punkte beim Thema Führung, vernachlässige ich davon ein, dann werde ich wieder für meinen Alltag gute Rückschlüsse ziehen können. Also das ist so ein bisschen die Praxis, die dahinter steckt. Ich habe immer verbunden Theorie mit Praxis, weil meine Theorie, also meine Matrix, kommt ja aus der Praxis. Ja, kommt ja aufgrund der Beobachtung von einer mittleren dreistelligen Anzahl von Unternehmen, also wo ich eben selber mitgearbeitet habe, gegründet habe, mitgemanagt habe, beraten habe, mit Menschen gesprochen habe, die dort gearbeitet haben. Also ich habe das wirklich sehr, sehr akribisch aufgebaut, aber total vereinfacht nachher als Modell dargestellt und für den Alltag übertragbar gemacht.
Du unterscheidest ja verschiedene Wachstumsphasen. Welche Probleme sind denn in welcher Phase typisch?
Vielleicht, wenn man sich mal so Extreme anschaut, du hast diese junge, frische Gründertruppe, die sich zusammentut und wie eine Familie agiert und wo alle Probleme sehr schnell, sehr agil gelöst werden, wo kaum Kommunikationshürden bestehen, weil man halt immer zusammensteckt, weil man an einem Strang zieht. Und dann gibt es so die nächsten Phasen, wo radikal neue Lösungen her müssen, weil die Symptome schreien förmlich danach. Ne? Wenn du zum Beispiel eine gewisse Größe von Mitarbeitern überschritten hast, dann rast du in ein Kommunikationsproblem rein, das du vorher gar nicht auf dem Tisch hattest, weil wir sitzen ja den ganzen Tag zusammen, wir verstehen uns blind, jeder hört beim anderen mit, wir machen alle Pausen zusammen, wir quatschen auch am Abend noch drüber. So, und dann hast du plötzlich 8 Mitarbeiter. Und das funktioniert nicht mehr, das System. Und du musst quasi in diesem Kommunikationsfeld extrem schnell tätig werden, um nicht die Leute komplett zu verlieren. Oder eines meiner liebsten Beispiele ist, du stellst das erste Mal Mitarbeiter an als kleines Gründerteam. Und von heute auf morgen rennst du in Problemfelder rein, die dir vorher gar nicht bewusst waren. Du, nicht nur das Kommunikationsproblem, sondern vor allem mal das Problem, okay, ich kann mich nicht klonen. Also die Leute, die ich jetzt da einstelle, die muss ich erst mal ausbilden. Die muss ich onboarden. Die muss ich motivieren. Die haben andere Ansprüche vielleicht als ich. Ja, die wollen pünktlich nach Hause. Die wollen Urlaub. Die wollen nicht am Wochenende arbeiten. Die muss ich auch immer wieder in Sachen Vision und so weiter abholen. Und das sind dann halt, das sind Dinge, die sind dir, die müssen dir erstmal bewusst werden in dieser Phase, sodass du dann auch merkst, ja, ich brauche Führungskompetenz, ich muss arbeiten, ich muss Arbeit investieren, ich muss Zeit investieren, um die Leute erstmal zum Laufen zu kriegen. Ansonsten ist das ein totaler Schmerz, der daraus entsteht. Und du denkst nach 4 Wochen, warum arbeiten die nicht richtig? Vielleicht habe ich die Falschen, ich werde sie wieder los. Aber du hast einfach einen Fehler gemacht an der Stelle, ne? Und gleichzeitig, dass du dann auch in der Phase so viel Verantwortung plötzlich trägst, in so einer brüchigen, anfangs agilen, aber halt eben brüchigen Phase hast du jetzt plötzlich Verantwortung für Menschen, regelmäßige Lohnzahlung, vielleicht für die Karriere von denen, für die Zukunft von denen. Oh, das ist schon echt, das ist schon hart, ja. Also das wäre was so Typisches eher am Anfang. Und dann hast du, das habe ich sehr oft mitgemacht, in diesem Scale-Up-Bereich hast du dann halt so Themen, dass du oft die Mitarbeiter, die besten Operativen waren, die machst du zu Führungskräften. Dadurch entstehen so halbgute Führungskräfte, die meistens auch selber frustriert sind, weil sie das Operative nicht mehr machen können, was sie mal so gern gemacht haben. Die dann mikromanagen, also den Leuten die ganze Zeit reinquatschen. Anstatt ihnen wirklich Verantwortung und Vertrauen zu geben. Die wollen aber nicht auf die Führungsverantwortung verzichten, weil das ist ja gesellschaftlich total anerkannt und damit rechtfertigen sie ja auch ihre eigene Karriere. Also du kommst in so ganz komische Gemengelagen rein, die manchmal so viel Unruhe schaffen, dass eventuell Unternehmen daran scheitern können.
Naja, und die zwei Wege gibt es ja, die Diskussion darüber, Führungskarriere und Expertenkarriere. Also es ist ja immer eine Diskussion im Gange zu sagen, warum müssen Experten, um aufzusteigen, gleich eine Führungsposition übernehmen, obwohl die ja die Experten sind und eben sagen, ich vermisse das operative Arbeiten, trotzdem will ich aufsteigen. Und du hast gesagt, das ist schon ein gesellschaftliches Problem und das haben wir noch nicht gelöst.
Das haben wir noch nicht gelöst und es gibt ganz wenige, die das Problem, die den Mut haben, das Problem selber zu lösen. Also allein schon die Tatsache, du bist ein guter Gründer und du bist super für diese Anfangsphase und du hast totalen Spaß dran, was zu machen und was zu gestalten und was zu verändern. Und jetzt kommst du in eine Phase, wo du schnell wachsen musst, wo du an Mitarbeitern gar nicht vorbeikommst. Und jetzt musst du plötzlich aus der Gründerrolle in eine Führungsrolle reinkommen. Allein das schon, ist für viele eine wahnsinnige Herausforderung. Manche holen sich Hilfe, manche nicht. Manche wachsen rein, manche sind Naturtalente. Aber ganz wenige machen das, was ich einmal beobachtet habe. Die sagen dann, nee, ich habe es jetzt probiert mal 4 Wochen. Mir macht das keinen Spaß. Ich möchte kein beispielsweise CTO sein, sondern ich möchte selber coden. Ich gebe die Rolle ab, die soll jemand anders machen. Bleibe gerne dabei. Und dafür musst du natürlich auch ganz schön in Arsch in der Hose haben, um dich selber zu degradieren in gesellschaftlichen Dimensionen. Ja, das hat ja,
weil es noch so ist, ne? Weil es ja immer noch so ist, diese Einstellung, ne? Also es ist ja immer noch so da, dass es in unserer Gesellschaft vom Ansatz, ach, was bist ein C-Level, ne? Du bist jetzt CTO, aber das ist ja mehr wert, als wenn du da im operativen Geschäft tätig bist und dort deine volle Leistung ausschöpfen kannst und nicht so 50-50. Aber warum ist denn das so? Warum können wir das nicht ändern? Das klingt doch recht einfach.
Also ich habe das Gefühl, dass es sich ein klein bisschen ändert inzwischen, dass also mehr Menschen auch sich klarer ein klareres Bild von sich selber haben. Aber es ist noch selten. Meiner Meinung nach sollte man einfach dafür sensibilisiert sein, also wie für diese Herausforderung und dann das individuell lösen und auch ruhig Leuten sagen, die jetzt vielleicht nicht für eine Führungskarriere prädestiniert sind, sagen, pass auf, du brauchst keine finanziellen Nachteile zu befürchten. Ich liebe dich als operatives Mitglied unseres Unternehmens, aber du wirst keine Führungsverantwortung bekommen. Ja? Und dann vielleicht ist der dann auch oder die total happy darüber. Weil ich habe auch festgestellt, ja, es ist ein Handwerkszeug, das kannst du lernen, aber nicht jeder, nicht jeden macht das glücklich, selbst wenn er das handwerklich gut könnte. Und das hat auch wiederum eng übrigens was mit damit zu tun, dass dann Startups gerne mal so eine Titelschwemme produzieren ab einem gewissen Stadium, also in einer gewissen Phase. Na, dann ist plötzlich jeder Head of oder Vice President oder sowas. Und die man irgendwie in der operativen Rolle vertrösten will, die werden dann Senior. Und dann letztendlich, das ist halt auch so ein bisschen ein Relikt, diese Titelfreude, weil eigentlich, ich habe das mal an einem Unternehmen mal durchgezogen, sollte man lieber unter seiner Signatur schreiben, was man denn Gutes für den Kunden tut. Ja.
Also das ist toll, das gefällt mir. Sag mal, was könnte drunter stehen, ganz praktisch?
Also ich sorge dafür, dass die Kunden das Produkt gut bedienen können. Ja, oder ich sorge dafür, dass die Kunden unsere Marke lieben. Anstatt, dass du irgendwie Head of oder Vice President Marketing oder Head of UX oder sowas drunter schreibst.
Da kann sich also manchmal gar keiner was drunter vorstellen. Das ist so ein Titel halt, ne? Aber das ist ja auch mal ein Tipp fürs Allgemeine, ne? Also jeder, der sollte sich mal seine Signatur überlegen. Also wofür stehst du?
Genau, und immer wieder, das hat sehr viel mit kundenzentriertem Denken zu tun. Ich bin der Überzeugung, dass kleine Unternehmen noch deutlich stärker in der Lage sind, kundenzentriert zu denken, weil jeder weiß, ich bin Teil des Produkterlebens. Das und das trage ich dafür bei, das und das ist meine Verantwortung. Und irgendwann verwässert das. Ich nenne das ja den Sündenfall des Wachstums. Wenn irgendwie denn mal jemand sagt, nö, habe ich nichts mit zu tun, ist nicht mein Thema, dann weißt du halt, dass der Kunde ist im Zentrum und wir ziehen alle an einem Strang, damit der Kunde das beste Erlebnis hat, dass das irgendwie dann passé ist. Ne? Und der zweite Sündenfall übrigens ist, wenn irgendwie im Unternehmen jemand sagt, better safe than sorry, da reagiere ich auch ganz empfindsam drauf, dass so, wir entwickeln uns jetzt nicht weiter, weil wir sind jetzt ja ganz, wir sind safe so und wir bleiben auch so und wir verändern nichts. Das ist so die zweite große Herausforderung.
Lügt dann irgendwo einfach. Sag mal, sind denn diese beschriebenen Probleme, die wir gerade angesprochen haben, eigentlich nur sehr kompliziert lösbar oder gibt es auch so einen ganz soften Weg? Einfach auf den Tisch knallen und sagen, wir verändern jetzt ganz einfach. Oder muss man da schon ein bisschen tiefer eindringen und deine Expertise und Stellschrauben natürlich heranführen?
Oha, das ist eine Frage, die zielt sehr stark auch auf die jeweilige Phase und den Druck ab. Es gibt einen wunderschönen Spruch, den habe ich von einem sehr erfolgreichen Gründer gelernt, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe. Der hat gesagt, ein Problem ist nie so klein wie in dem Moment, wenn man es erkennt. Wahrscheinlich ist nicht sein Spruch, aber er ist gut, deshalb zitiere ich den nochmal gerne. Wenn du klein bist, sind die Probleme in der Regel noch nicht groß. Und dann kannst du auch mit ganz einfachen Tricks und Tipps und Tools kannst du die Sachen lösen. Wenn sich die Dinge so aufgestaut haben, ja, wenn du also schon seit längerem im Druck hast und der Druck wird auf verschiedenen Feldern immer größer, ja, dann wird's halt auch wird's schwierig. Dann kannst du nicht mehr mit einfachen Sachen die Dinge lösen, sondern dann hängen die alle schon sehr intensiv zusammen. Und in so einem Fall ist das dann schon ein komplettes Kulturthema. Also ich habe auch viele Kunden, die sind dann tatsächlich in einem sehr reifen Bereich schon und haben eher so diesen dauerhaften Stillstand als Problem. Ne? Dass sie sich sehr schwer tun mit Veränderungen, Das liegt dann an so vielfältigen Faktoren, die sind dann nicht durch, ja, jetzt machen wir das mal irgendwie so und so, machen wir jetzt mal Meeting-Regeln oder so, das ist nicht mehr lösbar. Sondern da musst du quasi nochmal ganz zurück ans Eingemachte, und das ist dann auch keine Sache, die du in 2 Wochen lösen kannst. Ja, aber wenn du siehst, ein Startup, das hat jetzt irgendwie 12 Leute, und da geht's jetzt, wird's jetzt holperig an mancher Stelle, dann siehst du ziemlich schnell, okay, da ist ein Führungsproblem, da ist ein Kommunikationsproblem, da ist ein Mindset-Problem, da, die sollten jetzt mal auch in HR investieren. Tap, 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 das sind die Dinge, auf die ihr jetzt achten solltet, das sind die einfachen Werkzeuge. Und dann hast du das in 4 Wochen gelöst. Ja, wenn du, weil die sind dann auch bereit und fähig zum Change. Je intensiver du dich da reinmanövriert hast, je mehr du Regeln, Prozesse, alles schon etabliert hast, ganz, ganz intensiv, ja, dann wird halt jeder einzelne Mensch in diesem System auch Teil des Problems, und die tun sich am allerschwersten damit, sich selbst zu hinterfragen und abzuschaffen vielleicht.
Erstmal, lieber, jetzt sind wir ja in der Halbzeit angekommen, und auch wir beide machen hier mal so einen Podcast-Break, und zwar mit der Rubrik, die heißt Fall mir ins Wort. Da benenne ich jetzt 5 Halbsätze, und die darfst du gern kurz, knackig ergänzen, quasi auf den Punkt bringen. Bist du bereit, lieber Axel?
Ich bin bereit.
Also los geht's. Wenn Wachstum ein Fitnessstudio wäre, dann bist du, lieber Axel, für Unternehmer der?
Der Coach und Mediziner gleichzeitig.
Der am Tresen steht und dann die besten Eiweißshakes mixt, um gestärkt dann zur Veränderung zu kommen?
Tatsächlich eher ein komplexes, also ich habe da eher eine komplexe Herangehensweise, weil ich mich natürlich mit Fitness und Sport auch schon sehr intensiv beschäftige und immer schon beschäftigt habe, auch in dem Bereich halt tätig war. Also ich will jetzt dein Spiel nicht versauen, aber also ich halte so eine ganzheitlich medizinische Herangehensweise da schon für sehr, sehr sinnvoll, und so du klassisches Trainer-Coach-Thema, das ist ein Teil davon, ja. Aber wir wissen alle, wie wichtig medizinische Elemente, wie wichtig Ernährung, wie wichtig Routinen, wie wichtig Mental Health und so weiter in dem Bereich sind. Schlaf, ganze Regenerationsthema, ja, ich habe ja Blackroll auch mal gemanagt. Das ist eine Frage, die kann ich tatsächlich gar nicht so easy. Da
ist das Thema.
Immer drin, weißt du, das ist immer so eine Herausforderung, dann so präzise zu sein.
Das können wir beim nächsten Mal nochmal aufgreifen. Nächster Halbsatz. Wenn ich Growth Pain höre, denke ich an?
Schmerzen. An Schmerzen, die so stark werden können, dass du daran zerbrichst.
Unternehmerisch über sich hinauswachsen bedeutet?
Sich selbst und sein Unternehmen täglich aus einer Perspektive eines Dritten zu betrachten und zu hinterfragen.
Wachstumsschmerzen muss man aushalten, weil
sie immer auch die Chance bergen, in die nächste Phase zu kommen, in die nächste Phase des Erfolgs und des Wachstums zu kommen, dann zwar neue Schmerzen zu erleben, aber darüber zu lachen, dass man früher das geschafft hat.
Und noch ein Halbsatz. Wahre unternehmerische Größe zeigt sich immer dann, wenn
man bereit ist, nichts für gegeben zu nehmen, sondern immer auch bereit zum Neuen und zum Hinterfragen und zum Wechseln und zum Umgestalten zu sein.
Sätze, die zum Nachdenken anregen. Vielen Dank. Axel, viele Gründer bleiben lange so zentraler Problemlöser. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. Also ich habe eine Idee, ich gründe, nehme meinen Kumpel noch mit rein, und dann sind wir vielleicht so ein Quartett, vielleicht sogar noch mehr, vielleicht 6 Leute am Team, dann sind wir plötzlich mal 10. Ab welchem Punkt werden Sie denn selbst zum Engpass des Unternehmens?
X-fach erlebt. Also wirklich einer der absoluten Klassiker der Gründer. Diese Strahlfigur des wirklich guten Gründers, der auch das Zeug dazu hat, erfolgreich zu sein, wird zum Flaschenhals. eine zentralistisch aufgebaute Struktur, wo der Gründer sich alles auf den Schreibtisch holt, wo er alles weiß, wo er jeden kennt, wo er bei allen Dingen das letzte Wort und die letzte Entscheidung hat. Das ist ein System, das funktioniert perfekt in den ersten zwei Phasen. Ja, also diese Gründerphase und in die Phase der kleinen Unternehmung. Und dann ändert sich das radikal, weil es gibt dafür eigentlich zwei Gründe. Das eine ist, der Gründer, den putzt, wie man in Süddeutschland sagt, ja, der kriegt einen Burnout, der wird einfach mal krank, der ist überarbeitet oder der ist halt aus anderen Gründen einfach mal weg. So, dann, das heißt, dann, wenn alles an einer Person hängt, dann bricht das zusammen. Und das zweite ist, was dann passieren kann, der Gründer ist irgendwann der limitierende Faktor. Einfach was das Thema Zeit und Kompetenz anbelangt. Und er lässt auch keine anderen groß werden, überträgt die Verantwortung nicht bewusst, vertraut den Leuten nicht bewusst. Und auf die Art und Weise ist so ein Wachstum auch eingeschränkt. Es gibt natürlich so einen Mittelweg, also dass ein Gründer immer sehr präsent bleibt, immer sehr an den Leuten, an allen Themen dran, aber gleichzeitig Verantwortung überträgt und andere groß werden lässt, andere bewusst fördert, dann kriegst du damit ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen hin. Denn ich halte es auch für extrem wichtig, dass ein Gründer nicht nach kurzer Zeit komplett irgendwie in den Hintergrund geht oder früh verkauft oder sich gar nicht mehr großartig blicken lässt. Weil diese integrative Funktion von einer Person ist am Anfang nicht zu unterschätzen. Also noch bevor es eine Unternehmenskultur, ein gemeinsames Mindset, einen Zusammenhalt gibt, ist es immer eine Person, die für diese Kohärenz sorgt. Ja, ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet hat.
Auf jeden Fall, na klar. Also das heißt also, es muss sich was verändern, dann im Führungsstil, in der Kommunikation und in den Prozessen. Also das heißt, der Anfang ist gemacht. Wir reden ja von Gründer, die sich dann zum Unternehmer entwickeln. Das ist bestimmt schon auch ein großer, großer Schritt. Und man muss ja auch die Bereitschaft haben zur Veränderung. Das ist ja wahrscheinlich auch, wenn man sagt, ich bin damit zufrieden oder mehr wollte ich ja nicht, dann wird man wahrscheinlich den Sprung zum Unternehmertum gar nicht schaffen.
Ja, dieses Bewusstsein, dieses immer wieder von außen das Ganze betrachten, das zeichnet einfach auch einen guten Gründer, der zum Unternehmer wird, aus. Ansonsten erlebst du diesen Bruch ganz oft in so einer Phase des Verkaufs. Also wir erleben ja oft sehr erfolgreiche Scale-up-Phasen, bis so ein Unternehmen vielleicht so 40, 60, 80 Leute hat. So, und jetzt ist es so stark am Markt schon platziert, dann kommt irgendein Stratege und kauft da die Mehrheit, und entweder bleiben die Gründer noch an Bord oder die Gründer gehen dann raus. So, dann kommt ein professionelles Management rein, und dieses professionelle Management erlebt dann auch einen Schock, weil sie stellen fest, oh wow, was ist denn das für eine unselbstständige Truppe? Wie hat denn das vorher überhaupt funktioniert? Ja, und dann stellt sich halt raus, dass der Gründer jegliche Entscheidung von der Materialwahl bis zum Kopierpapier und welche Stühle man kauft, hat alles der Gründer gemacht. Und dann hast du so eine Mannschaft von total committeden, netten Leuten, die aber komplett unselbstständig sind und gar nicht in der Lage waren, jemals Entscheidungen zu treffen, weil sie durften das gar nicht. Also es kam gar nicht in Frage, weil wir hatten ja die starke Gründerfigur, die uns ja alle Entscheidungen abgenommen haben. Habe ich ein paar Mal erlebt, ist mega frustrierend für den neuen CEO dann in dem Fall. Mega augenöffnend für das Management, das noch aus der alten Struktur kommt, und unglaublich ärgerlich für den Käufer, weil die Effizienz in der Regel massiv runtergeht.
Nee, wenn die keine Entscheidungen treffen können, die Mitarbeiter, dann werden die ja teilweise auch zu Beobachter und vielleicht sogar sprechen nicht über Fehler, also stillschweigend werden bestimmte Sachen vielleicht hingenommen und man bleibt dann bei diesen alten Gewohnheiten. Was macht das mit den Wachstumsschmerzen? Was macht das mit den Möglichkeiten der Veränderung hin zum Erfolg?
Vielleicht hat das damit mit der Frage sehr stark was zu tun, das Nostalgische. Also es existiert sehr früh in Startups so eine Nostalgie. Oh, wie haben wir das früher cool gemacht und so schnell gelöst und wie waren wir beweglich und wie haben wir alle an einem Strang gezogen? Und jetzt ist das ja alles anders. Da sind so viele Neue dazugekommen. Die wissen ja gar nicht, wie das geht, richtig anzupacken. Und ich ziehe mich jetzt mal auf meine alten Freunde und auf meine alten Netzwerke und auf das Erreichte zurück. Ne? Und ich will eigentlich auch gar nichts verändern, weil es war ja bisher immer so gut, wie wir das gemacht haben. Und ich bin auch nicht offen für den Impuls von den neuen Mitarbeitern, sondern die finde ich alle doof, weil die verdienen von Anfang an schon so viel Geld, ja, und die sind gar nicht richtig ins Risiko gegangen, wie wir damals. Also diese Nostalgie siehst du sehr stark. Kann man als Nostalgie, glaube ich, schon bezeichnen. Siehst du sehr stark dann auf Firmenfesten, wo so die Alten gegen die Neuen und dann parallel dazu entstehen dann auch so Abteilungssilos und so. Und das führt eigentlich zu einem Altwerden von der Organisation. Durch mein Buch zieht sich ja auch so der rote Faden des Vergleichs mit Menschen. Und du merkst, dass Menschen, wenn sie alt werden, also ich sage jetzt nur nicht alt im Sinne von ganz alt, sondern wenn sie älter werden, suchen sie immer mehr nach Sicherheit, bauen sich immer mehr Strukturen auf, leben immer mehr nach Regeln und werden dementsprechend langsamer. Und das beobachtest du dann auch sehr schnell bei gereiften Startups, Scale-Ups, die dann in sich selber in so eine Bewegungslosigkeit rein manövrieren, weil sie rückwärtsgewandt leben.
Das ist dein Buch Growth Pain, wie Unternehmen wachsen, ohne daran zu zerbrechen. Nicht nur was für Startups, sondern auch für ältere Organisationen, richtig? Also die nochmal Schwung aufnehmen wollen und die anderen, die erstmal dahin kommen wollen, vom Startup hin zu einem erfolgreichen Unternehmen. Also so eine Fibel, die man bei sich tragen sollte?
Also ehrlich gesagt, ist dieses Buch für alle, weil jeder als Organisation ja schnell, agil, kundenzentriert, veränderungsbereit sein möchte. Und meine Hauptklientel ist tatsächlich nicht das ganz junge Startup, weil die noch eben ganz schnell verändern können und mit ein paar Tipps dann das auch wieder hinkriegen, sondern es sind die langsam gewordenen. Es sind die in dem Bereich so 80 plus Mitarbeiter, teilweise aber auch ganz große Unternehmen, die sagen, ja, wir wissen, wir haben uns da irgendwo festgefahren, aber wo genau, wissen wir nicht. Wir würden gerne wieder so schnell werden. Wir würden innovativ gerne werden. Wir würden, jetzt bieten sich riesige Chancen am Markt. Wir würden gerne unsere Prozesse und unser ganzes Unternehmen mit KI neu gestalten und effizienter machen, stellen dann aber fest, das scheitert nicht an der Technologie, das scheitert an der Mindset, das scheitert an den Menschen, das scheitert an den vorhandenen Strukturen, an den vorhandenen Regeln, an dem, was man an der Vergangenheit so wertgeschätzt hat, ja, auch an der Nostalgie. Und das sind die Leute, mit denen man wirklich sehr, sehr intensiv arbeiten muss. Denn das Buch heißt ja nicht irgendwie Startup-Wachstum leicht gemacht für jedermann, sondern das heißt halt auch wirklich, erlebst du Wachstumsschmerzen? Egal in welcher Phase, es gibt Lösungen dafür. Wenn du die schon über Jahre hinweg mit dir rumschleppst, das wie bei körperlichen Schmerzen, dann wird es natürlich schwieriger, dann sind die chronisch. Aber wir kriegen das hin. Und der Unterschied zwischen Organisation und Menschen ist ja, dass Menschen quasi darauf programmiert sind, zu sterben. Es geht nicht anders. Und Organisation eigentlich nicht. Die machen sich nur selber irgendwann kaputt.
Dieses eigentlich nicht finde ich gut. Das klingt schon wieder ein bisschen nach Hoffnung.
Ja, klar. Also ich meine, das ganze Buch soll ja auch Hoffnung geben, ne?
Ja. Und lösungsorientiert, ne? Also.
Ja. Und ich habe letztes Mal Feedback bekommen von einem Leser, der sehr stark in der VC, also Venture Capital und M&A Welt unterwegs ist, selber einen großen Venture Capital verantwortet. Und er sagt, ich kenne die Themen alle, vor allem poppen die mir dann alle auf, wenn ein Verkauf stattfindet oder eine Investition stattfindet, weil viele lassen sich in der Wachstumsphase auch nicht so richtig in dem Bereich analysieren. Ja, ich kann mir die Kennzahlen anschauen, aber nicht das, was alles hinter den Kulissen so schief läuft. Und er sagt, je größer das Unternehmen, desto spannender ist eigentlich sogar das Buch. Und hat mir gesagt, nenn's doch irgendwie die kleinen Pain noch auf der Rückseite. Also Schrumpfschmerz, wenn man es so ein bisschen frei übersetzt. Denn dieses Schrumpfen, also wir verlieren immer mehr an Marge, wir verlieren immer mehr an Zusammenhalt, wir verlieren immer mehr an Mindset, wir verlieren immer mehr an Marktadaptionsfähigkeit. Das sind so Themen, die musst du angehen, weil für dich steht ja noch viel mehr auf dem Spiel als für ein Startup, ne? Also die Innovationsbarrieren sind halt, je größer du bist, desto höher, weil du kannst halt viel mehr zerschlagen. Also mein Buch basht ja auch nicht bewusst große Unternehmen, auch wenn ich die Tanker und unbeweglich und so weiter nenne und da, wo sich viele Leute einrichten, sondern die zeigen einfach, halt da manche Stelle einfach nur einen Spiegel vor und sagt, es ist möglich, auch da rauszukommen, aber du hast es halt jetzt schon eine ganze Weile schleifen lassen.
Wir wollen ein bisschen konkreter werden, und zwar, welche Wachstumsschmerzen hast du denn, du bist ja Unternehmer, als Unternehmer selbst erlebt, und welche deiner damaligen Entscheidungen würdest du denn heute anders treffen, aus der Erfahrungssicht? Ganz konkret, also jetzt wollen wir echte Beispiele hören.
Okay, ich fange mal ganz, ganz früh an. Das sind jetzt keine vorbereiteten Beispiele oder sowas, ne? Sondern ich versuche es wirklich aus meiner Erinnerung zu rekonstruieren. Ich fange mal ganz früh an. So, meine erste Gründung war noch zu Uni-Zeiten mit zwei Doktoranden, und wir haben so eine Agentur gegründet und in so im Nachhinein habe ich festgestellt, boah, eigentlich total geil. Time to market optimal, Produkt und Dienstleistung optimal. Das hätte top, voll durch die Decke gehen können. Aber falsches Team. Nicht, weil die Jungs waren alle, waren die beiden waren super, aber wir waren genau gleich. Wir haben genau gleich getickt, ne? Wir waren so halt, ich war vielleicht ein bisschen mehr schon auf Marketing, die anderen beiden waren sehr stark auf Geisteswissenschaft. Wir hatten niemanden, der wirklich technisch was richtig drauf hat, und wir hatten wirklich niemanden, der Sales kann. Damit kommst du nicht weiter. Also schau dir neben diesem ganz wichtigen Thema Time to Market, schau dir das Thema Team an. Ob das vom Skillset zusammenpasst, also von den Fähigkeiten, von den Eigenschaften, die Leute haben, ob das sich ergänzt. Und das zweite Thema in dem Bereich, das nehme ich schon ein bisschen vorweg, das war dann ein späteres. Schau dir an, ob ihr die gleichen Werte habt, ob ihr zusammen es aushaltet, auch wenn es mal hakelig wird. Ja? Deshalb mein ultimativer Tipp, wenn du mit jemandem was gründest, mach das nicht nur, weil er dein Kumpel ist oder weil du glaubst, der kann was, was du nicht kannst, sondern schließt euch zusammen auf eine einsame Insel oder geht zusammen in Urlaub oder mietet euch zwei Wochen irgendwo ein und schaut, wie ihr im Alltag miteinander umgeht. Denn das wird am Anfang sehr stark auf dieses Zwischenmenschliche auch hinauslaufen. Und je größer man wird, desto stärker werden auch die Differenzen. Also auch da das Problem, das du in den ersten Tagen erkennst, das wird nicht kleiner. Ja, da verändern sich die Menschen nicht. So, nächster Punkt, schau auf die Marktgröße. Ich habe mal gegründet und habe was im Wassersportbereich gemacht. Also mein liebstes Hobby ist ja Windsurfen. Und schau, bevor du voller Euphorie und mit ganz viel Herzblut da reingehst, schau dir an, was ist das Maximum an Wachstum möglich überhaupt. Und wenn ein Markt einfach ein geringes Volumen und geringes Transaktionsvolumen hat, dann brauchst du da eigentlich, dann bleibt es ein Hobby. Ja? Dann grundsätzlich auch noch zu dem Thema bleibt ein Hobby. Viele glauben, sie sind ein Startup, sind aber eigentlich eine kleine Agentur, die Handarbeit macht. Was ist ein skalierbares Geschäftsmodell dahinter? Skalierbar bedeutet, wo die Umsätze schneller steigen als die Kosten. Also wo es Möglichkeiten gibt, dass diese Kurven nicht parallel laufen. Ja? Ich habe sehr viel Zeit bei Holiday Check verbracht und habe da natürlich auch extrem viel gelernt über, wie wächst dein Unternehmen aus dem Gründerteam zu einem wirklich extrem wirtschaftlich erfolgreichen, börsennotierten Laden. Und da war so, würde ich sagen, so das, was ich, da habe ich mich selber immer wieder hinterfragen müssen und habe immer wieder selber auch persönliche Rückschritte erlebt, also Rückschläge erlebt, wo ich sage, okay, ich war nicht von vornherein eine gute Führungskraft, ja. Aber ich habe ein gutes Gespür für Menschen und habe vielleicht Leute entwickelt, mehr so unbewusst, die wirklich sich haben entwickeln lassen und was Geiles geworden sind. Also einer meiner ersten oder mein erster Praktikant ist heute im Vorstand des Unternehmens, an dem er mal angefangen hat. Und das gilt für andere Wegbegleiter von mir auch. Also ich habe immer versucht, wie kann ich die Leute fördern? Was können die wirklich? Wie kann ich sie motivieren? Wie kann ich ihnen Verantwortung geben? Das sind so Dinge, die sind extrem wichtig. Die hätte ich früher noch konkreter gerne gewusst. Auch welche Rolle spielt Politik? Wie kann man sich da besser positionieren? Wie kann man konsequenter sein? Was hätte ich anders gemacht in anderen Startups oder weniger harmoniebedürftig, früher Probleme ansprechen? Ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt. Früher HR, in HR investieren. Für mich war HR war immer so eine billige Hilfsfunktion. Braucht man eigentlich nicht, kann man auch selber Leute rekrutieren und Stellenausschreibungen machen, das kann ich auch selber, ja. Und dann festgestellt, oh wow, HR ist eigentlich deutlich mehr und extrem wichtig für eine Organisation, die schnell wächst. Nicht nur die Leute gut auszuwählen, sondern auch die Leute gut zu entwickeln, gut onzuboarden, gut zu motivieren, immer wieder zu prüfen, ist das noch der Richtige, passt das alles noch zusammen, eine Kultur zu schaffen. Und ich habe dann viele dieser Erfahrungen habe ich bei Blackroll dann sehr gut anwenden können, wo wir wirklich von Anfang an sehr stark agiert haben, was Managementfelder anbelangt, also wirklich bei ganz kleinen Teams schon eine gute Kommunikation, starke Werte, einen hohen Zusammenhalt, ins Mitarbeitermarketing investiert und so weiter. Also das war schon extremer. Weil noch ein Punkt, was ich auch im Nachhinein ganz anders hätte machen muss. Wenn du Führungskraft bist, ist alles, was du tust, wird und alles, was du selber tust und alles, was du akzeptierst bei anderen und alles, was du förderst, wird zur Kultur. Ja, das ist der Satz ist leicht gesagt, aber der bedeutet für dich eine unglaubliche Herausforderung. Denn ich habe damals mit ins Horn gestoßen mit, oh, die sind so langsam, die Abteilung, die kann ja nichts, ne, von meiner Abteilung aus betrachtet. Anstatt dafür zu sorgen, dass da nicht Silobildung entsteht, dass da kein Fingerpointing ist. Ich habe das quasi mit vorgelebt und mich dann gewundert, dass die Gräben immer tiefer wurden. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Gibt noch ganz, ganz viele Einzelepisoden und auch eben aus der Beratung viele Erfahrungen. Nimm dir nicht immer jedes Problem von anderen Menschen auf den Tisch und versuch's zu lösen, sondern guck, was für ein Problem dahinter steckt und löst das. Also wenn du dir so eine Rolle als Retter schaffst, dann musst du dich nicht wundern, dass dauernd die Alarmglocken schellen und jeder, der sein Zeug auch noch auf den Schreibtisch knallt.
Axel, eine Frage habe ich noch. Was macht dir persönlich am meisten Spaß, Wachstum zu ermöglichen oder Wachstumskrisen zu lösen?
Das eine ermöglicht ja das andere. Also da würde ich jetzt nicht wirklich differenzieren. Ich habe einen guten Blick für die Ursachen von Problemen. Und ich freue mich aber auch, wenn ich tatsächlich Lösungen dann in der Umsetzung sehe oder vielleicht schon ganz früh darauf hinweise, wie wir das jetzt machen können, ohne überhaupt einen Schmerz zu haben. Ja, das ist somit ist die Idealvorstellung, macht natürlich am allermeisten Spaß. Aber das ist einfach auch schön, wenn jemand kommt und sagt, hier tut's weh und dann guckst du dir das in Ruhe an und dann findet man eine Lösung und dann tut's nicht mehr weh. Das ist einfach das was Feines.
Ich an dieser Stelle vielen Dank, lieber Dr. Axel Jockmer, für diesen klaren, praxisnahen Einblick in die Welt des gesunden Unternehmenswachstums. Dankeschön, Axel.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir machen mal wieder was anderes zusammen noch.
Ja, und für alle, die mehr von dir erfahren möchten, habe ich auch noch einen Tipp. Ihr findet Axel Jockmer unter jockmer.com und natürlich als Experten und Beirat im Premium Leaders Club. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, teilt die Episode mit jemandem, der gerade wächst oder wachsen will und schreibt uns gern eure Fragen für die nächste Folge. Ich bin Mario Schmidt, der Moderator und Menschengewinner und freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder mit neuen Impulsen aus der Welt der Führungskräfte, Gründer und Netzwerke zu begrüßen. Bis dahin, bleibt neugierig, bleibt im Dialog und wächst mit System.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.